Ja, das Thema von der Predigt heute Morgen lautet Hilfe, die Sünde klebt an mir. Und Carmen hat uns schon so wunderbar eingestimmt auf das Thema von heute Morgen. Wir sind ja immer noch in der Predigtreihe geistliche Reife entwickeln. Und heute eben das Thema Hilfe, die Sünde klebt an mir. Auf den ersten Blick so ein merkwürdiges Thema, nicht wahr? Aber wenn wir gleich den Text lesen, aus 1. Mose Kapitel 4, wo es um Kain und Abel geht, dann werden wir merken, dass die Sünde tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, sich an uns kleben möchte. Ihr werdet das gleich sehen. Lass uns doch gerade diesen Text lesen aus 1. Mose Kapitel 4, die Verse 1. Ab Vers 1 lese ich. 1. Mose 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar ihm Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Soweit das Wort Gottes. Ein säkulärer, ein nichtgläubiger Autor in den USA hat mal ein Buch zum Thema geschrieben: Wie ist das Böse auf dieser Erde zu erklären? Und er sagt in einem Interview mit einem Fernsehsender, dass in derselben Woche, in der er das Buch zu Ende geschrieben hat, er folgende Schlagzeilen in der Zeitung New York Times gelesen hat. Er hat gelesen von Teenager, die wegen ein paar Dollar andere getötet haben. Er hat von einem Mann gelesen, der durch einen Kopfschuss getötet wurde, weil er sich geweigert hat, den Schlüssel von seinem Jeep herauszugeben. Er hat gelesen von einem Ehemann, der seine Frau getötet hat in einem Ehestreit. Und dann sagt er, hat er einen Bericht gelesen von einem Augenzeugen, der in einem Gefängnis in Bosnien war. Und dieser Augenzeuge berichtete von Gefängniswärtern, die zwei Gefangene zum Sex gezwungen haben, und zwar ein Vater und ein Sohn. Einfach nur, um sich amüsieren zu können. Beide wurden anschließend getötet. Weißt du, wenn man solche Geschichten hört, solche Schlagzeilen liest, dann fragt man sich doch: Was ist los mit uns? Was macht uns zu solchen Taten fähig? Ich denke, wenn wir diese Fragen nicht stellen oder diese Fragen ignorieren, wenn diese Fragen nicht in unserem Herzen brennen, dann kennen wir ganz einfach die Realität nicht oder wir verbergen einfach unsere Augen vor dem, was um uns herum passiert. Die Bibel sagt zu diesem Thema, und sie gibt uns eine Antwort und sagt: Die Welt oder der Grund, warum die Welt in diesem Zustand ist, in dem sie Und das sagt Gott auch hier zu Kain in Vers 7. In Vers 7 sagt Gott zu Kain: Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Das ist ein ganz zentraler Satz in diesem Abschnitt. Gott hat uns hier in diesem Vers einiges über die Sünde zu sagen. Und deshalb werden wir uns in der Predigt heute Morgen vor allem auf diesen Vers konzentrieren, denn wir erfahren hier drei Dinge über die Sünde. Das erste ist, die Sünde versteckt sich. Sie lauert, sagt Gott in Vers 7. Das zweite, was wir erfahren, die Sünde ist mächtig. Ihr Verlangen, sagt Gott, ist auf dich gerichtet. Gute Nachricht sagt sogar, es will dich verschlingen. Und das dritte, was wir hier erfahren über die Sünde, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für uns. Gott sagt zu Kain, du sollst über die Sünde herrschen. Also wir erfahren hier in diesem Vers etwas über die Verborgenheit der Sünde. Sie lauert, sie versteckt sich. Wir erfahren etwas über die Macht der Sünde. Es ist nicht nur einfach eine Tat, sondern eine Macht. Ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Und das Dritte, was wir erfahren, ist, dass es Hoffnung gibt für uns. Dass es Hoffnung für uns gibt. Und ich denke, wenn wir Gläubige sein wollen, Christen sein wollen, die eine gewisse geistliche Reife haben, dann müssen wir das Wesen der Sünde kennen. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen gemeinsam zusammen diese drei Punkte anschauen. Und wir beginnen mit dem ersten: Die Sünde versteckt sich. Gott sagt, die Sünde lauert vor der Tür. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe dieses Wort lauern mal ein bisschen näher untersucht. Und das hebräische Wort für lauern kommt an mehreren Stellen in der Bibel vor. Ich war überrascht, wie oft das Wort lauern vorkommt. Und meistens kommt dieses Wort lauern in Verbindung, wer hätte das gedacht, in Verbindung mit Raubtieren. Meistens mit Löwen, dann aber auch mit Bären und einmal kommt das sogar in Verbindung mit einem Leopard vor, im Buch Jeremia. Nun ist es so, nicht jeder von uns hat im Alltag mit Raubtieren zu tun, oder? Aber die meisten von uns oder viele von uns haben Katzen zu Hause. Wir haben auch mal eine Katze gehabt. Sie hat eigentlich nicht uns gehört, aber sie verbrachte die meiste Zeit bei uns auf dem Balkon. Wir haben sie gefüttert. Irgendwann mal wollte sie einfach bei uns bleiben. Und scheinbar hatte niemand etwas dagegen. Aber habt ihr schon mal beobachtet, wie eine Katze ihre Beute fängt? Wenn eine Katze irgendwo eine Maus oder einen Käfer sieht oder einen Insekt, wie reagiert eine Katze? Was macht sie, wenn sie eben ihre Beute sieht? Sie wird ganz plötzlich ruhig, oder? Ganz ruhig. Sie versteckt sich. Sie macht sich fast unsichtbar. Sie geht runter. Sie macht sich unscheinbar, fast unsichtbar. Einfach damit sie nicht gesehen wird. Sie verschwindet aus dem Blickfeld der Beute, um nicht gesehen zu werden. Oder hier mein Bild sogar von so einer Katze. Ihr alle kennt das. Nun ist es so, dass die Sünde dort im Vers 7 uns nicht so dargestellt wird wie eine Katze. Wie eine süße, kleine Hauskatze, die in Lauerstellung ist, sondern die Sünde hier im Vers 7 wird uns als etwas viel, viel Größeres dargestellt. Als etwas viel, viel Gefährlicheres dargestellt. Man könnte es eher mit einem anderen Tier vergleichen. Eher mit einem Tiger oder mit einem Löwen. Oder? Das ist, was Gott über die Sünde sagt. Sie lauert, sie versteckt sich, sie macht sich kleiner, als sie in Wirklichkeit ist. Was möchte Gott uns heute Morgen mit diesem Punkt sagen? Er möchte sagen, die Sünde sieht in Wirklichkeit viel kleiner, die Sünde ist viel kleiner, als sie in Wirklichkeit aussieht. Also sie ist größer, als sie in Wirklichkeit aussieht. So wollte ich das sagen. Genau. Das heißt, meine Sünde sieht in meinen Augen viel kleiner aus, als für die Menschen um mich herum. Deine Sünde sieht in deinen Augen viel kleiner aus als für die Menschen um dich herum. Meine Frau und ich, wir nehmen auch an diesem Ehekurs teil, den Matthias und Monika gerade in unserer Gemeinde durchführen. Und wir hatten vor einigen Wochen das Thema Konflikte bewältigen. Und dann hatten wir einige Minuten Zeit, um das aufzuschreiben, was uns am anderen stört. Und jetzt könnt ihr über mich denken, was ihr wollt. Aber ich habe mir gedacht, ja,
So viel wird Christine gar nicht einfallen. Eins, zwei Dinge vielleicht nicht. Ich bin zwar nicht perfekt, aber so viel wird das gar nicht geben. Klar gibt es so ein, zwei Sachen, an denen ich arbeiten muss, aber... Und dann, ich gucke, sie schreibt und sie schreibt und sie schreibt. Und irgendwann mal haben wir ausgetauscht. Und ich war überrascht, wie falsch ich mich eingeschätzt habe. Wirklich, und ich war auch überrascht, ja, wie viel Kummer meine Macken, meine Fehlverhalten meiner Frau bereiten können. Und das sind keine angenehme Erfahrungen, aber sie sind unheimlich heilsam, unheimlich wertvoll. Nicht jeder ist verheiratet, nicht jeder ist in einer Familie, aber das ist auch nicht tragisch. Dafür haben wir Hauskreise in unserer Gemeinde. So ein Hauskreis kann ganz wertvoll sein, um im Glauben vorwärts zu kommen. Weil du dort Menschen in deiner Umgebung hast, die dich kennen und die in dir das sehen, was du nicht sehen kannst. Und deshalb ermutigen wir alle, in einem Hauskreis zu sein. Weil dort kann man ehrlich zueinander sein. Deswegen habe ich im Predigtflyer eine Frage dort bei der Vertiefung geschrieben. Hast du Menschen in deiner Umgebung, die dich genug lieben, um dir die Wahrheit zu sagen, um dich im Glauben zu unterstützen? Also die Sünde sieht viel kleiner aus, als sie in Wirklichkeit ist. Nicht wie ein kleines Kätzchen, sondern eher wie ein Monster. Und das sehen wir hier auch bei Kain und Abel. Gott nimmt das Opfer von Abel an und das von Kain nicht. Und das spürt Kain. Das hat er gemerkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so eine laute Stimme vom Himmel kam oder ein Feuer und Gott sagte, Abel ja, Kain nein. Sondern Kain hat gemerkt, Abel war ein gesegneter Mann. Im Gegensatz zu ihm stand Abel unter dem Segen, unter dem Schutz, unter der Fürsorge Gottes. Und das hat Kain gemerkt. Und Kain bekommt Gedanken und Gefühle, die auf den ersten Blick ganz gewöhnlich daherkommen. Vielleicht hat Kain gedacht, ach, das ist typisch mein Bruder Abel. Er wurde schon immer ein wenig bevorzugt. Er war schon immer ein wenig heiliger, ein wenig moralischer, ein wenig hingegebener, ein wenig gehorsamer als ich. Vielleicht auch ein wenig beliebter als ich. Das fühlt sich zwar nicht gut an, aber das ist schon immer so gewesen. Das sind Gedanken, die Kain sich macht. Auf den ersten Blick ganz gewöhnliche Gedanken. Ich denke, fast jeder von uns hier im Raum kennt solche Gedanken, oder? Aber genau das ist der Punkt, wo Gott kommt und sagt, Kain, ich muss dich warnen. Du hast keine Ahnung, was sich hinter diesen Gedanken versteckt. Für dich sind diese Gedanken vielleicht ganz gewöhnlich, aber weißt du überhaupt, wer hinter diesen Gedanken, wer da lauert vor der Tür deines Herzens? Hast du überhaupt eine Ahnung, welche Macht die Eifersucht, dieser Neid über dich haben kann? Du denkst, das sind gewöhnliche Gedanken. Wie ein Kätzchen, das da in Lauerstellung ist. Aber in Wirklichkeit ist es ein Monster. In Wirklichkeit verbergen sich mörderische Gedanken dahinter. Das ist, was Gott zu ihm sagt. Gott warnt ihn. Oder? Und es ist großartig, wenn wir so einen Hauskreis haben, der so ehrlich mit uns umgehen kann. Kain hatte so einen Hauskreis nicht, aber Gott redet hier zu ihm. Um was geht es hier eigentlich in dieser Geschichte? Kain und Abel sind ja Brüder, sind Söhne von Adam und Eva und beide kommen in die Gegenwart Gottes. Beide kommen vor dem Herrn, beide bringen ein Opfer. Und es ist sehr wichtig zu wissen, welches Opfer sie bringen. Denn das Alte Testament kennt verschiedene Arten von Opfer. Und das hebräische Wort, das hier für Opfer gebraucht wird, ist das Wort Minhar. Und das ist das Anbetungs-, das Dankopfer. Mit dieser Art von Opfer haben Kain und Abel ihre Hingabe vor Gott zum Ausdruck gebracht. Das ist also kein Sündopfer gewesen. Kain und Abel sind nicht zu Gott gekommen, um Vergebung für ihre Sünden zu bekommen, sondern ihre Dankbarkeit, ihre Hingabe. Das ist eben dieses Dankopfer gewesen. Was kann man sich unter diesem Anbetungsopfer vorstellen? Wir haben eigentlich ein gutes Beispiel in unserer Kultur. Du nimmst etwas, das dir gehört, und du bringst es zu Gott. Du gibst es Gott als Symbol, dass alles, was dir gehört, alles, was du hast, ihm gehört. Wie gesagt, wir haben da ein gutes Beispiel in unserer Kultur. Ich weiß nicht, ob ich das halt abbekomme hier, diesen Ring. Eher nicht. Heute Morgen hat es noch geklappt. Jedenfalls an Hochzeiten kommt eben dieser Ring zum Vorschein. Der Mann gibt seiner Frau einen Ring, die Frau gibt ihrem Mann den Ring. Aber was möchten Sie mit diesem Ring sagen? Was passiert da eigentlich? Oftmals sind es echt kostbare Ringe. Und manchmal haben Ehepaare nicht so viel Geld, aber sie werden alles dafür geben und sehr darauf achten, dass es ein möglichst schöner Ring ist. Wenn der Mann seiner Frau einen Ring gibt, wenn die Frau ihrem Mann einen Ring gibt, dann geben sie einander viel mehr als nur diesen Ring, egal wie kostbar er ist. Sie geben einander den Ring und sagen damit, ich gebe mich dir hin mit allem, was ich bin und habe. Manchmal geben die Eheleute einander den Ring und sagen, ich gebe dir diesen Ring als Symbol für mein Versprechen, dass ich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, dich ehren möchte und dir gehöre. So, stellt euch mal vor, das ist ein junger Mann, möchte heiraten, er kauft sich einen kostbaren Ring, einen teuren. Ich kenne mich da nicht aus, ich glaube, Diamantringe sind sehr, sehr kostbar. Jedenfalls organisiert er einen schönen Abend, an einem schönen Wochenende. Er kommt zu seiner Freundin, er sagt, schau, dieser Ring, der ist für dich. Möchtest du mich heiraten? Stellt euch mal vor, oder was wäre, wenn seine Freundin kurz vorher erfahren hätte, dass ihr Freund innerhalb der Woche noch andere intime Beziehungen hat mit anderen Frauen? Würde sie sagen, oh, danke für den Ring, ich kann es nicht abwarten, mit dir mein Leben zu verbringen? Nein. Sie würden sagen, schau, das ist keine Liebe. Das hat eher mit Bestechung zu tun. Du bist ein Lügner, weil du kommst und möchtest alles von mir haben, aber du bist nicht bereit, dich mir ganz hinzugeben. Vielleicht hast du ein bisschen Liebe, vielleicht hast du ein bisschen Gefühle für mich, aber das ist keine echte Liebe. Ich weiß nicht, ob so etwas uns schon widerfahren ist oder dir widerfahren ist. Wenn ja, vermutlich hast du das ähnlich reagiert. Oder wenn wir Menschen schon so etwas als Unrecht empfinden, als falsch empfinden, wie glaubt ihr, wie es Gott geht, wenn wir so vor ihm kommen? Schaut, liebe Freunde, wenn wir am Sonntag, wie heute Morgen, zusammenkommen, um Gott anzubeten, um ihn, unseren Lob, unseren Dank, unsere Gebete, unseren Zehnten, unseren Dienst zu bringen, wenn das, was wir ihm bringen, nicht mit dem übereinstimmt, wie wir leben im Alltag, wie wir unser Leben finden, dann ist das keine Anbetung. Dann ist das auch keine Liebe und das möchte Gott dann auch nicht haben. In einer Stelle in Matthäus sagt Jesus, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Aber wenn wir das tun, wenn wir trotzdem kommen und das hat nichts mit, und das, was wir geben, entspricht nicht dem, was wir leben, dann hat das eher was mit Bestechung zu tun, weil wir dann sagen, Herr, ich gebe dir etwas und deshalb erwarte ich dir auch etwas von dir. Ich gebe dir etwas und deshalb möchte ich deinen Segen, deinen Schutz, deine Fürsorge, aber ich möchte nicht mein Leben dir unterstellen. Ich möchte mein Leben so führen, wie ich es will. Viele Menschen, die diese Geschichte hier lesen, von Kain und Abel und sagen, es ist ja kein Wunder, dass Gott das eine Opfer angenommen hat und das andere nicht. Abel brachte Schafe, Kain brachte Früchte. Schafe sind natürlich viel wertvoller als Früchte. Deshalb hat Gott natürlich das Opfer von Abel angenommen und das Opfer von Kain nicht. Aber das stimmt nicht. Darum geht es hier gar nicht in dieser Geschichte. Sondern bei diesem Hingabeopfer, bei diesem Anbetungsopfer, brachte man das, was man gerade hat, was man hatte. Kain war ein Ackerbauer, deshalb brachte er Früchte. Abel war ein Schafhirte, deshalb brachte er Schafe. Sie brachten das, was sie hatten und deshalb fragt man sich, wo war das Problem? Was war der Unterschied? In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 12 lesen wir, die Werke Abels waren gerecht, die Werke Kains aber böse. Das war der Unterschied zwischen den beiden. Das Problem lag nicht in der Form oder an der Art der Opfer, sondern was sich hinter dem Opfer verbarg. Die Werke hinter den Opfern. Das Problem lag nicht darin, was sie mit ihren Händen gebracht haben, sondern was sie mit ihren Herzen gebracht haben. Das war der Unterschied zwischen diesen beiden. Kain ist eigentlich, liebe Geschwister, nichts anderes als ein typisches Bild für einen durchschnittlichen Kirchgänger unserer Zeit. Kain ist kein Drogendealer, Kain ist kein Zuhälter, Kain ist nicht verwickelt in irgendwelchen dubiösen Geschäften oder in irgendeinem Skandal, sondern Kain möchte Gott gefallen. Kain möchte moralisch sein. Kain möchte sich anstrengen, damit er Gott gefällt. Kain ist ein Mann mit einem halbherzigen Herz, mit einem halbherzigen Glauben. Das sehen wir hier so deutlich. Er möchte sich anstrengen, damit Gott mit ihm zufrieden ist. Deshalb hat er auch etwas gebracht. Doch wenn es um sein Leben geht, wenn es um seinen Alltag geht, dann möchte er es so gestalten, wie er es möchte, wie es ihm gefällt. Kain hatte einen gewöhnlichen, religiösen, halbherzigen Glauben. Abel hatte einen überzeugten, einen lebendigen Glauben. Und das war der Unterschied. Und deshalb nahm Gott das Opfer von Abel an und das Opfer von Kain nicht. Und das machte Kain wütend. Das machte Kain zornig. Kurze Zeit später sogar tötet er seinen Bruder dafür. Abel ist der erste Mensch, der aufgrund seines Glaubens getötet wurde. Warum wurde er getötet? Weil er durch seine guten Werke die bösen Werke seines Bruders Abels offenbarte. Und wir haben einige Beispiele von solchen Fällen in der Bibel. Abel hat durch seinen Wandel die Halbherzigkeit seines Bruders offenbart. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu uns in die Gemeinde, ist total hingegeben, liebt Gott von ganzem Herzen, folgt ihm nach. Was passiert dann? So eine Person kann den Rest von uns sehr schlecht aussehen lassen, oder? Weil sie offenbart unsere Halbherzigkeit. Und deswegen kann Hass entstehen. Warum wurde Josef von seinem Bruder gehasst? Warum wurde David von Saul gehasst? Warum wurde Stephanus, der erste Führer der ersten Leiter, der erste Leiter der ersten Gemeinde, umgebracht? Weil er durch seinen Wandel, durch seine Reinheit, die Halbherzigkeit, die bösen Werke der religiösen Führer offenbart und deshalb haben sie ihn getötet. Jesus war der letzte Abel. Und das hat Kain gesehen. Und anstatt Buße zu tun, hat er seinen Bruder einfach umgebracht. Das ist so, wie wenn ich in den Spiegel schaue und wenn mir nicht das gefällt, was ich sehe, dann schlage ich einfach den Spiegel kaputt. Oder so ungefähr reagiert Kain auf diese Situation. Er bringt einfach seinen Bruder um. Geschwister, ich habe mir die Frage gestellt, ich meine, dieser Kain, der hat mich schon betroffen gemacht bei der Vorbereitung. Einfach, weil er uns so nah ist mit seiner Art, mit seinem Typ. Er ist kein Bandit, oder? Und ich habe mich gefragt, woran kann ich erkennen, dass ich einen halbherzigen, einen religiösen Glauben habe? Woran kann ich sehen, dass ich ein halbherziges Christsein lebe? Wie kann ich das erkennen? Und ich denke, die Antwort finden wir auch in dieser Geschichte. Auf dem Boden dieses Herzens, dieser Einstellung, kann man eine überaus fordernde Einstellung erkennen. Alle schulden mir etwas, die Menschen schulden mir etwas, das Leben schuldet mir etwas, Gott schuldet mir etwas. Wenn ein Anbeter merkt, das Leben läuft nicht so, wie ich es mir wünsche, wie reagiert ein Anbeter? Er sagt, Herr, warum? Gott, hilf mir. Gott, wo bist du? Wie reagiert ein Halbherziger, wenn er merkt, das Leben läuft nicht so, wie ich es mir wünsche? Er wird überaus wütend. Er wird überaus zornig. Er sagt, das darf nicht sein, so etwas verdiene ich nicht. Ich verdiene etwas ganz anderes. Gott schuldet mir etwas, das Leben schuldet mir, die Gemeinde schuldet mir. Das ist eine äußerst fordernde Einstellung zu erkennen und ein überaus großes Selbstmitleid. Gott bewahre, dass wir so ein Herz oder so eine Einstellung haben. Aber wenn du so ein Herz hast, dann meinst du das Recht zu haben, auf Menschen rumtrampeln zu können. Dann meinst du das Recht zu haben, auf Menschen wütend und zornig zu sein. Und das ist das eigentliche Monster eines halbherzigen religiösen Menschen. Und deshalb kommt hier Gott zu Kain und sagt, Kain, siehst du das nicht? Die Sünde lauert, die Sünde verbirgt sich. Sie erscheint hier nur sehr klein zu sein, aber in Wirklichkeit ist sie viel, viel größer, viel gefährlicher. Siehst du das nicht? Die Sünde lauert vor der Tür deines Herzens. Und wo du jetzt noch die Möglichkeit hast, dann tu etwas dagegen. Jetzt ist die Zeit noch da, jetzt ist die Möglichkeit noch da. Hinter jedem Groll verbergen sich kleine mörderische Gedanken, die den Mord am liebsten vollziehen würden. Hinter jeder Lust, Begierde verbergen sich ehebrecherische Gedanken. Hinter jeder Eifersucht verbergen sich Gedanken, die das Potenzial vielleicht sogar für einen Raubüberfall haben. Jede Form von Selbstmitleid ist Götzendienst. Und wenn du Groll, wenn du Eifersucht, wenn du Selbstmitleid, wenn du diese Dinge in deinem Herzen hast, dann wird die Sünde kommen und sagen, hey, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst es ruhig weiter praktizieren. Ich werde dir nicht wehtun. Ich werde hier in der Ecke stehen bleiben. Dir wird nichts passieren. Und gerade hier kommt Gott und sagt, nein, das ist die größte Lüge. Tu etwas dagegen. Lass die Sünde los. Tu sie weg aus deinem Leben. Sie erscheint dir in deinen Augen viel kleiner, als sie in Wirklichkeit ist. Einige von uns haben vielleicht schon bestimmte Sünde in ihrem Leben akzeptiert. Und du denkst vielleicht, ja, die ist in dieser kleinen Ecke, aber ich kann sie noch beherrschen. Ich kann damit umgehen. Ich kann sie managen. Die Wahrheit ist, sie wird nicht in der Ecke bleiben. Warum? Weil die Sünde lauert. Warum lauert sie? Wie ein Raubtier, weil sie verschlingen möchte. Sie wird nicht in der Ecke bleiben. Und deshalb, wo die Möglichkeit noch da ist, toleriere keine Sünde, noch nicht mal ein bisschen. Der zweite Punkt, der ist viel, viel kürzer, auf den ich eingehen möchte, ist, die Sünde ist mächtig. Ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, sagt Gott hier. Auch im Vers 7. Wenn wir nicht Gutes tun, was passiert nach diesem Vers oder wenn wir sündigen? Dann erschaffen wir etwas, dann bringen wir etwas ins Leben, das uns nachjagen wird, das bei uns bleiben möchte. Das ist das Wesen der Sünde. Ich möchte das ein bisschen konkreter machen. Wenn du mit der Sünde fertig bist, ist die Sünde nicht fertig mit dir. Die Sünde ist nicht fertig mit dir, wenn du mit der Sünde fertig wirst, sondern sie möchte bei dir bleiben. Sie möchte sich an dich kleben. Das ist das Wesen. Wenn du einmal sündigst, dann wird die Sünde versuchen, bei dir zu bleiben. Ich möchte das auch durch ein Beispiel etwas verdeutlichen. Wenn du zum Beispiel lügst, wirst du merken, dass du nach einer Zeit wieder lügen musst. Wenn du hasst, wirst du nach einer Zeit merken, dass du weiter hassen musst. Sünde führt immer zur Sucht. Ich sage nicht, dass jede Sucht eine Sünde ist, aber Sünde führt zu einem suchtartigen Verhalten. Und du wirst nicht nur merken, dass du wieder lügen musst, weiter hassen musst, sondern du wirst merken, dass es dir mit der Zeit leichter fallen wird zu lügen. Ich denke, das kennen wir auch, oder? Beim ersten Mal sind wir noch total überrascht, dass wir überhaupt fähig waren zu so einer Tat. Beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal gewöhnen wir uns immer mehr dran. Die Sünde hat das Verlangen nach uns. Wer lügt, wird feststellen, dass er bald wieder lügen muss. Wer hasst, wird feststellen, dass er weiter hassen muss. C.S. Lewis hat mal gesagt, zuerst töteten die Nazis die Juden, weil sie sie hassten. Nachher hassten sie die Juden, weil sie sie töteten. Was wollte C.S. Lewis damit sagen? Er wollte damit sagen, wenn du jemanden beleidigst, jemanden verletzt, über jemanden schlecht redest, weil du wütend auf diese Person bist, dann wirst du auch nach der Tat wütend bleiben. Warum? Weil du deine Tat rechtfertigen musst. Du musst allen zeigen, dass dein Verhalten richtig gegenüber dieser Person oder gegenüber dieser Sache war. Die Sünde hat ein Verlangen nach uns. Wenn wir fertig mit der Sünde sind, ist die Sünde nicht fertig mit uns. Vielleicht fragt ihr euch, gibt es auch gute Nachrichten heute Morgen? Wir kommen zu dem letzten Punkt, zu dem dritten Punkt. Es gibt Hoffnung für uns. Und das ist das Wunderbare, oder? Gott sagt zu Kain, herrsche über die Sünde. Zuerst sagt Gott, die Sünde lauert, sie versteckt sich. Ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Sie möchte dich verschlingen, sie möchte dich in Besitz nehmen. Und wir fragen uns, Mensch, gibt es da noch eine Hoffnung oder eine Chance für Kain? Gott sagt, ja, es gibt sie. Du sollst über sie herrschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde hier an dieser Stelle wünschen, dass Gott sagen würde, hey, herrsche über die Sünde und ich möchte dir zeigen, wie man das macht. Wäre das nicht toll, wenn wir irgendwie dort mehr Informationen hätten? Aber das sagt Gott nicht. Stattdessen macht Gott etwas anderes. Er spricht mit Kain und er spricht mit Kain und er spricht mit Kain. Und es fällt auf, wie viel er mit Kain spricht. Er stellt eine Frage nach der anderen. Warum bist du so wütend? Warum ist dein Angesicht gesenkt? Wo ist dein Bruder? Er stellt Fragen. Und das finde ich so wunderbar an unserem Gott. Wir können manchmal ganz unbarmherzig mit Sündern sein. Gott hat keine Scheu mit Sündern. Gott kommt ins Gespräch mit Sündern. Er spricht mit Kain. Er möchte etwas bewirken. Das fällt überhaupt an mehreren Stellen der Bibel auf. Was sagte Gott zu Adam und Eva, als sie sich versteckten nach dem Sündenfall? Adam, wo bist du? Was sagte Gott zu Jona, der wütend war, weil Gott die Stadt Ninive verschonte? Ist es richtig, dass du so zornig bist? Und hierzu Kain, warum ist dein Angesicht gesenkt? Warum bist du so wütend? Ich finde das so wunderbar, dass Gott hier so ins Gespräch kommt. Und was möchte Gott bewirken? Was möchte Gott hier erreichen? Gott möchte sagen, Kain, du denkst, dein Bruder ist dein Feind. Aber das ist nicht wahr. Dein Problem ist nicht dein Bruder, sondern du hast ein anderes Problem und das ist die Sünde in deinem Herzen. Das ist, was Gott ihm sagen möchte. Und ich glaube, liebe Zuhörer, dass Gott das auch uns heute Morgen sagen möchte. Warum bist du so zornig? Warum bist du so wütend? Warum ist dein Angesicht gesenkt? Warum bist du so niedergeschlagen? Und wir sagen vielleicht, weil man mir das und das angetan hat. Und Gott möchte uns sagen, nein. Der Grund, warum du wütend bist, liegt nicht darin, was man dir angetan hat. Es kann gut sein, dass das, was man dir angetan hat, nicht gut war und falsch war. Das kann gut sein. Aber du bist nicht wütend aufgrund dessen, was man dir angetan hat, sondern du bist wütend und zornig wegen deiner Reaktion auf das, was man dir angetan hat. Und das ist, was Gott hier dem Kain sagen möchte. Er sagt, Kain, es gibt Hoffnung für dich, weil die Sünde nicht beim Abel liegt, sondern die liegt bei dir. Wäre Abel das Problem, ja, dann wäre es wirklich ein Problem. Du müsstest ihn loswerden. Wenn dein Ehepartner das Problem ist, ja, das ist auch ein großes Problem. Aber wenn die Sünde dein Problem ist, dann gibt es eine Hoffnung für dich. Weil dann kannst du etwas dagegen tun. Gegen deine Empfindungen, gegen deine Gefühle. Das ist, was Gott hier ihm sagen möchte. Und dann sagt Gott zu Kain, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist er? Was glaubt ihr, brauchte Gott Informationen? Nein, Gott brauchte keine Informationen. Gott ist Gott, er wusste, wo Abel ist. Aber was möchte er mit dieser Frage erreichen? Das ist wiederum ein Versuch, wiederum ein Bemühen Gottes, ihn zur Buße zu führen. Gott suchte nicht nach Informationen, Gott suchte nach einem bußfertigen Herz. Und ich bin überzeugt, liebe Freunde, wenn Kain an dieser Stelle zur Umkehr gekommen wäre, wenn er sagen würde, Herr, du hast recht, das Problem lag nicht bei meinem Bruder, sondern bei mir. Ich möchte umkehren, ich möchte meine Schuld bekennen. Gott hätte ihm vergeben. Aber was macht Kain? Er sagt hier an dieser Stelle das Übelste, was man sich vorstellen kann. Und daran sehen wir, dass die Sünde mittlerweile nicht nur an seiner Tür gelauert hat, sie hat mittlerweile schon ihn in Besitz genommen. Sie hat ihn bereits verschlungen. Warum? Weil Kain hier aus seinem kalten Herzen heraus sagt, bin ich der Babysitter meines Bruders? Bin ich der Hüter meines Bruders? Das ist, was er sagt. Und was sagt Gott dazu? Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Warum schrie das Blut des Abels vom Erdboden zu Gott? Das liegt daran, dass das menschliche Blut nicht aus Wasser besteht. Die Schöpfung Gottes, Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind, unglaublich wertvoll. Wenn ein Mensch stirbt, zu Boden fällt, dann ist es nicht wie ein Stein, der zu Boden fällt. Und das heißt, wenn ein Mensch getötet wird, dann kann Gott nicht darüber einfach hinwegsehen. Dann schreit das Blut des Opfers, da schreit das Blut dieser Ungerechtigkeit zu Gott. Und das ist, was Gott hier sagt. Und deswegen kann Gott darüber nicht hinwegsehen. Geschwister, wenn wir sündigen, wenn wir Menschen, wenn wir Beziehungen zerstören, wenn wir Rufmord begehen, dann versündigen wir uns an der Schöpfung Gottes, dann hinterlassen wir eine Menge von Ruinen der Schöpfung Gottes und sie schreien zu Gott. Sie schreien zu Gott im Namen der Gerechtigkeit. Sie schreien zu Gott nach Gerechtigkeit. Das ist die Schöpfung Gottes. Das sagt Gott, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir. Weil Kain die Schuld nicht einsehen wollte, führte Gott ihn zum Blut seines Bruders, zur Blutlache seines Bruders. Geschwister, was würde passieren, wenn Kain sagen würde, Herr, ich habe gesündigt gegen dich. Ich bekenne meine Eifersucht, meinen Neid. Hier ist es. Wisst ihr, wohin Gott den Kain führen würde? Auch zu einer Blutlache. Aber es wäre nicht das Blut des Abels gewesen. Wenn wir heute zu Gott kommen mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herzen, wenn wir ihm unsere Schuld bringen, unsere Sünden, unsere Versagen, wisst ihr, was Gott tun wird? Er wird uns auch zu einer Blutlache führen. Aber es wird nicht das Blut Abels sein, sondern es wird das Blut Jesu Christi sein, das ein für alle Mal für uns vergossen wurde. Das ist, was Gott tun wird. Er wird vergeben. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es manchmal sein, das beobachte ich auch in meinem Leben, dass man regelmäßig, Sonntag für Sonntag, in die Gegenwart Gottes treten kann und so oft unverändert wieder nach Hause gehen kann. Weiter in seinen Sünden verharrt, weiter an seinem alten Lebensstil festhält. Kann es vielleicht sein, dass wir manchmal zusammenkommen, unsere Gaben, unsere Talente, unsere Zeit, unseren Dienst bringen, aber nicht bereit sind, unsere Sünden zu bringen? Denn dafür, das dürfen wir nämlich auch tun. Jesu Blut wurde dafür vergossen. Jesus ist dafür gestorben. Im Gegensatz zu Abels Blut, im Gegensatz zu Abel war Jesus auf perfekt und Abel war gerecht. Und Jesus ist nicht einfach, im Gegensatz zu Abel ist Jesus nicht einfach gestorben, sondern er ist für uns gestorben. Ich möchte zum Ende kommen mit diesem Vers aus Hebräer 12, Vers 24, wo es heißt, und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesu Blut spricht auch. Jesu Blut redet auch. Das haben wir hier gelesen, aber das Blut Jesu sagt etwas ganz anderes als jedes andere vergossene Blut. Jedes vergossene Blut spricht zu Gott, schreit zu Gott. Aber das Blut Jesu sagt etwas völlig anderes als alle anderen. Das Blut Jesu redet auch nachdrücklicher als das Blut Abels. Und das Blut Jesu sagt, Vater, Sünde muss bezahlt werden. Und ich habe die Sünde bezahlt für die Menschen, die an mich glauben. Dafür bin ich am Kreuz von Golgatha gestorben. Damit Menschen kommen können, Vergebung erfahren können, Heilung erfahren können und wieder in eine Beziehung mit mir treten können. Wenn du Buße tust, dann führt Gott dich zum Blut Jesu und Gott und es ruft zu Gott und sagt Gnade, Barmherzigkeit, Rettung. Wenn du es nicht tust, wird es eine Menge von Ruinen der Schöpfung Gottes geben. Das sind die vielen Menschen, die wir verletzt haben, die wir beleidigt haben, betrogen haben. Und auch sie rufen zu Gott, wenn da keine Vergebung stattgefunden hat. Am Ende sagt Kain, lass mich nicht sterben. Und Gott gibt ihm ein Zeichen. Interessant, Kain fordert von Gott das, was er eigentlich verdient hätte, nämlich den Tod. Und Jesus gibt ihm ein Zeichen und macht ihm damit deutlich, ich werde dich versorgen, ich werde dich schützen, du wirst am Leben bleiben, du wirst im Grunde genommen das haben, was du eigentlich nicht verdient hast. Ich habe mir so gedacht, wenn Gott dem unbußfertigen Kain so freundlich begegnet und immer noch bereit ist, ihn zu versorgen, ihn zu schützen, hey, wie reagiert Gott, wenn wir zu ihm kommen mit einem aufrichtigen, bußfertigen Herzen? Es sind unsere Sünden, die Jesus verschlungen hat. Es sind unsere Sünden, die ihn zum Tod geführt haben und deshalb müssen wir das nicht mehr tragen. Deshalb muss die Sünde uns nicht mehr verschlingen, auch wenn sie lauert. Durch die Kraft Jesu, durch seinen Heiligen Geist dürfen wir und können wir über die Sünde herrschen. Und ich wünsche uns allen Gottes Segen dabei. Amen. Ich würde noch gerne beten und dann singen wir noch einige Lieder zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir auch für dieses Wort. Ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, die wir hier auch wieder so deutlich sehen bei Kain und Abel, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, auch, Herr, dass dein Blut redet, auch heute noch. Herr, und es ladet alle Menschen ein, Vergebung zu empfangen, Herr. Herr, und du weißt, wo wir in unserem Herzen Zorn mit uns tragen, Wut, Eifersucht, Neid, schlechte Gedanken. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Dinge zu sehen, Herr. Dass du uns diese Dinge offenbarst. Herr, dass du uns Freunde schenkst, sei es der Ehepartner oder gute Freunde oder im Hauskreis, die uns auf diese Dinge hinweisen, die uns genug lieben, um uns die Wahrheit zu sagen. Herr, damit wir diese Dinge vor dir bringen können. Und dann wird, Herr, dieses Blut oder diese Ruinen der Schöpfung werden dann nicht gegen uns reden und gegen uns schreien, sondern, Herr, dann wird dein Blut für uns reden. Vielen Dank dafür, Herr. Vielen Dank für dieses Wort. Ich möchte dich bitten, dass du uns jeden Einzelnen begleitest und auch in diese Woche hinein. Danke dafür. Amen.